Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Einen wunderschönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid. Schön, euch zu sehen. Ich bin der Gerrit. Ich bete mal noch. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass wir die Sonne sehen dürfen, wo wir sehen dürfen, dass die Schöpfung genau das singt auch, dass du heilig bist. Ich danke dir dafür, dass wir das Leben sehen dürfen, heute Morgen schon. Danke, dass du uns kennst, dass du uns siehst heute Morgen, mit was wir herkommen, was wir erlebt haben. Und danke, dass du uns liebst. Amen. Ein Mann wird auf einem College Campus erschossen vor den Augen seiner Ehefrau und vor den Augen seiner Tochter, vor den Augen von 200 Studierenden oder von mehr hunderten Studierenden. Ein Familienvater stirbt auf dem Weg zur Pfadfindergruppe, zu den Ranger, im Auto, gefunden von seinem Sohn. Wie kann man oder wie kannst du bei solchen Nachrichten oder bei solchen Dingen an einen allmächtigen, liebenden Gott glauben? Gott, warum musste das passieren? Warum hast du nichts getan? Herr, wenn du da gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Das ist eine Aussage, die wir im Johannesevangelium von der Martha hören oder lesen, auch von ihrer Schwester, die das dann auch zu Jesus gesagt hat. Und das ist die Stelle, wo wir heute weitermachen von den Ich-Bin-Worten, wo Jesus sich selber vorstellt im Johannesevangelium mit den Ich-Bin. Das Brot hatten wir, ja, wir hatten die Tür, der Hirte, das Licht und heute ist das Leben und die Auferstehung. Und der Kontext, in dem wir gerade sind, in dieser Geschichte, wo Martha auf Jesus zukommt und sagt, wenn du da gewesen wärst, dann hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Vielleicht ist das noch eine Aussage, die dir irgendwie bekannt vorkommt, vielleicht hast du es vielleicht nicht mit Bruder, aber vielleicht irgendwie anders schon mal gesagt, hey, wenn du da gewesen wärst, Gott, dann wäre das nicht passiert. Der Kontext ist, Lazarus ist krank. Lazarus, ein Freund von Jesus, auch Maria und Martha, die Geschwister von Lazarus, sind befreundet, sehr gut befreundet mit Jesus. Und Jesus bekommt die Botschaft, dass Lazarus krank ist, schwer krank, sogar so krank, dass er sterben werden muss. Jesus hört diese Geschichte und hört, Lazarus ist krank, sein Freund ist krank. Was macht Jesus? Jesus bleibt noch 2 Tage in dieser Stadt und geht dann erst zu Lazarus, zu der Familie. Und auf dem Weg dahin, als er dort ankam, hört er, dass Lazarus schon seit 4 Tagen, oder als er dort ankam, dass Lazarus schon seit 4 Tagen tot ist. Und ich möchte mit euch die Stelle lesen, in der Bibel, die ist ein bisschen länger, aber ich ermutige dich mitzulesen. Vielleicht hast du auch eine Bibel dabei, ermutige ich jeden, seine Bibel mitzunehmen, weil es sehr gut ist, wenn wir in unserer Bibel lesen und wissen ganz genau, ich kann mir das sehr gut von stellen. Ich weiß ganz genau, wo Johannes 3, Vers 16 in der Hälfte von der Seite steht. Keine Ahnung, auf was für einer Seite, aber ich weiß ungefähr, was für ein Bild. Und genau, ich lese vor Johannes 11, ab Vers 17 bis 44. Ihr könnt auch auf den Folien mitlesen. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwidert Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortet Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Danach ging sie weg, um ihre Schwester Maria zu holen. Der Meister ist da und lässt sich rufen, sagt sie leise zu ihr. Als Maria das hörte, stand sie schnell auf, um zu Jesus zu gehen. Jesus war noch nicht ins Dorf hineingegangen, sondern war immer noch dort, wo Martha ihn getroffen hatte. Die Juden, die bei Maria im Haus waren, um sie zu trösten, sahen, wie sie plötzlich aufsprang und hinauseilte. Sie dachten, sie wolle zum Grab gehen, um dort zu weinen, und folgten ihr. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm zu Füßen und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragte er, habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Seht, wie lieb er ihn gehabt hat, sagten die Juden, und einige von ihnen meinten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon 4 Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Man nahm nun den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Und der Tod ist für uns etwas völlig Normales. Keiner würde abstreiten, dass es den Tod gibt oder dass er irgendwann mal sterben wird. Das ist, glaube ich, völlig normal. Wir wissen, dass wir irgendwann sterben werden. Wir können es nicht umgehen, egal, also Menschen versuchen mit allen Mitteln irgendwie diesen Tod zu umgehen oder es vielleicht sogar zu verzögern, ihr Leben zu verlängern, aber es funktioniert nicht. Also wir können das nicht umgehen. Wir werden eines Tages sterben. Das ist völlig normal. Jeder von euch weiß das und keiner würde sowas abstreiten. Ja, wir leben mit so einem Wissen, dass wir wissen, dass wir eines Tages sterben werden. Und trotzdem, obwohl es so normal ist, ist es etwas Schlimmes, der Tod. Und natürlich erst recht, wenn es etwas Unerwartetes ist oder vielleicht sogar zu früh passiert. Letztes Jahr hatte ich, ich bin seit letztem Jahr Februar, darf ich hier Pastor sein, ich hatte letztes Jahr meine allererste Beerdigung. Das war, ihr kennt den auch, oder einige von euch kennen den, Reinhard Manzig, das war meine erste Beerdigung letztes Jahr. Und das war wahrscheinlich die größte Herausforderung, die ich bis dato in meinem Dienst hatte. Beerdigung oder Tod, Menschen im Tod zu begegnen, auch ein Trauergespräch führen, das war, ich habe erstmal 20 Minuten im Auto gewartet, bevor ich einer Familie begegne, die gerade den Tod erlebt hat, die gerade ein Familienmitglied verloren hat und ich als Außenstehender komme dahin und führe ein Trauergespräch, das, glaube ich, 4,5 Stunden ging. Das war eine große Herausforderung. Am Tag der Beerdigung, ja, gerade wenn Angehörige da sind, in Trauer, wie begegne ich Menschen, die in Trauer sind, wo ich als Externer in eine Situation reinkomme, wo ich, also es ist sehr schwierig, dort für einen Außenstehenden Menschen zu begegnen, die in Trauer sind. Und keiner ist gerne auf Beerdigung. Ich kenne keinen Menschen, der sagt, er ist gerne auf einer Beerdigung oder hält auch gerne Beerdigung. Ich kenne einen Pastorkollegen, der sagt, dass er keine Beerdigung abhalten möchte, obwohl es seine Aufgabe ist. Keiner macht gerne eine Beerdigung. Und es ist auch immer was Unerwartetes. Kann sein, dass man montags morgens einen Anruf bekommt und sagt, da ist jemand verstorben, nächste Woche oder dann und dann ist die Beerdigung. Keiner ist gerne auf Beerdigung. In anderen Kulturen ist eine Beerdigung ein bisschen was anderes. Wie hier jetzt, wir lesen hier, dass Lazarus schon 4 Tage begraben wurde und aber die Juden aus der Stadt extra aufs Dorf kamen zu Maria und Martha, um mit ihr gemeinsam zu trauern. Und in anderen Kulturen, ich war in Tansania, da geht das zum Beispiel auch mal eine Woche lang. Da ist eine Woche lang eine Beerdigung, die Trauer. Ja, und dann sind mehrere, also nicht nur 2, 3 Menschen da, sondern ich war auf einer Trauerfeier da mal gewesen, da waren 100 Leute halt. Eine ganze Woche lang, von morgens bis abends, sind die eine Woche lang dort am Trauern und am Trösten und gemeinsam diesen Abschied zu feiern auch. Und wir können es nicht erwarten, dass eine Beerdigung endlich vorbei ist, oder? Wir können nicht, eine Beerdigung kann nie kurz genug sein, wenn man sich denkt, diese erdrückende Stimmung. Ein Tod ist immer etwas Schlimmes. Ist auch berechtigt, ist immer etwas Schlimmes. Wir haben Angst vor dem Tod, jemand Bekannten zu verlieren. Oder wir haben vielleicht auch Angst, selber zu sterben. Und das ist auch das Schlimmste, was wir eigentlich erfahren können. Das ist das Schlimmste, was man im Leben erfahren kann. Das ist das Ende quasi. Unser Leben ist vorbei. Und egal wie fortgeschritten wir als Menschheit sind, wir werden den Tod nie besiegen können. Wir werden immer sterben müssen. Es gibt so Leute, die dann versuchen, dieses Leben noch mehr zu verlängern, aber sie können diesen Tod nicht verhindern. Wir leben in einer Welt, in der der Tod präsent ist. Und Jesus wusste es, dass der Tod präsent ist. Nur warum leben wir in einer Welt, in der der Tod präsent ist? In der Bibel wird es auch der Fluch des Todes genannt. Und als die ersten Menschen gegen Gott rebelliert haben, ist die Sünde in die Welt gekommen. Wir denken ja immer bei Sünde an irgendein ethisches Verhaltensmuster. Ich darf nicht lügen, weil Lügen ist eine Sünde. Ich darf nicht töten, weil Töten ist eine Sünde. Wir denken immer an irgendeine Handlung oder an irgendeine Aktion und dann versuchen wir abzuwägen, darf ich als Christ Alkohol trinken? Ist das Sünde? Ja oder nein? Und Sünde ist viel mehr als einfach nur eine Aktion, ein Handeln, ein Tun, sondern Sünde ist, wie es in der Bibel heißt, Sünde ist ein Fluch. Und Sünde endet immer im Tod. Paulus sagt es im Römerbrief, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und weil die Sünde in die Welt gekommen ist, ist auch der Tod in die Welt gekommen. Gott hat damals im Garten Eden gesagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben müssen. Sie sind nicht direkt gestorben, aber der Tod ist in die Welt gekommen. Krankheit, Naturkatastrophen, der Tod ist in der Welt. Und aufpassen, ich sage nicht, dass du krank wirst, weil du gesündigt hast. Das ist was ganz, ganz ein schlechter, das irgendwie da rauszunehmen, sondern Krankheit und Tod ist in der Welt aufgrund der Sünde. Tansania hat mal ein Schüler zu einer Lehrerin gesagt, warum hast du eigentlich eine Brille an? Hast du nicht genug gebetet? Wir sind nicht krank oder erleben irgendwas Schlimmes, weil wir gesündigt haben. Es ist ein Fluch des Todes, der in dieser Welt ist, aufgrund der Sünde. Wir erleben Naturkatastrophen, wir erleben auch solche schlimme Dinge wie am Mittwoch, weil die Sünde, weil der Tod in dieser Welt ist. Das ist der Fluch des Todes. Und Jesus wirkte damals schon gegen diesen Fluch, indem er Menschen geheilt hat, indem er versucht, oder er hat es auch getan, Menschen wieder in diesen Schöpfungszustand herzustellen. Blinde, dass Blinde wieder sehen können. Er hat Kranke geheilt und wollte oder hat so gegen den Fluch des Todes gekämpft. Und der erste wichtige Punkt hier im Thema Tod ist, Gott ist sein Leid nicht egal. Wir lesen hier, ich muss mal gucken, dass ich, genau, wir lesen hier, beim Anblick der weinenden Frau und der Juden, die sie begleiteten und mit ihr weinten, erfüllte ihn Zorn und Schmerz. Bis ins Innerste erschüttert, fragt er, wo habt ihr ihn begraben? Die Leute antworteten, Herr, komm mit, wir zeigen es dir. Jesu Augen füllten sich mit Tränen. Dem Sohn Gottes erfüllt es mit Zorn und Schmerz. Später ist das auch nochmal eine Stelle, wenn er sagt, wenn Johannes schreibt, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn vom Neuen Zorn und Schmerz. Jesu Augen füllten sich in Tränen. Und das griechische Wort bedeutet, nicht nur, finde ich sehr komisch beschrieben, füllten sich mit Tränen, sondern bedeutet weinen oder in Tränen ausbrechen. Jesus hat geweint und Jesus ist in Tränen ausgebrochen. Und hier kann man sich jetzt fragen, warum wird Jesus zornig und warum weint Jesus? So weint er, weil Lazarus, sein Freund, gestorben ist. Das wäre ja ein bisschen komisch. Er geht zu dem Grab hin und sieht, dass Lazarus tot ist. Er weiß ja, was passiert. Jesus weiß ja, dass sein Freund Lazarus wieder leben wird. Weint er oder ist er zornig, weil die Menschen drumherum irgendwie Sachen sagen wie, hey, den Blinden konntest du heilen, aber warum hat er den Tod nicht von Lazarus verhindert? Jesus weint, weil er sieht, was der Tod mit uns Menschen anrichtet. Jesus weint, weil er sieht, was Tod mit uns Menschen macht. Er sieht die weinende Frau, er sieht die weinenden Menschen drumherum, er sieht, was dieser Tod von diesen Menschen mit uns Menschen macht. In Schmerz ist zu sehen, was wir durchleiden müssen. Und er ist zornig darüber, was der Tod doch für eine Macht hat, uns zutiefst zu verletzen. Jeder, der schon mal jemanden verloren hat oder jeder, der schon mal in Begegnung mit dem Tod kam, weiß ganz genau, wie das ist, Trauer zu erleben, Trauer zu erfahren, dieses Gefühl. Und das ist so dieses Bild, wo Jesus sagt, ihm ist es nicht egal. Er ist sogar zornig und ihn schmerzt das sogar zu sehen, was wir durchleiden müssen, weil dieser Fluch des Todes in dieser Welt ist. Weil der Tod eine gewisse Macht über uns hat, die uns zutiefst verletzt, das schmerzt ihn. Und das macht ihn zornig auch darüber. Und er weint. Jesus ist nicht egal. Gott ist es nicht egal. Es schmerzt ihn, es macht ihn zornig. Es macht ihn traurig. Psalm 56, Vers 9. Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. Du kennst jede meiner Tränen. Ist nicht die kleinste Einzelheit in deinem Buch festgehalten? Du hast dir genau gemerkt, wie oft ich nun schon auf der Flucht war. In was für einer Situation ich war. Du kennst jede meiner Tränen, die ich geweint habe. Und alles, jede Einzelheit ist in deinem Buch festgehalten. Gott sieht dein Leid und sieht deine Trauer. Er weiß ganz genau, wie oft du, wie der Psalmist das schreibt, auf der Flucht gewesen warst oder Schmerz erlitten hast oder jemanden verloren hast oder Angst hattest. Und jede Träne, die du geweint hast, kennt Gott. Jede Träne, die du geweint hast, kennt Gott. Jede Einzelheit ist in seinem Buch festgehalten. Und es schmerzt ihn. Und dann die Hoffnung in Matthäus 5, Vers 4, Seligpreisung, Anfang der Bergpredigt. Die Einladung, hey, das Reich Gottes beginnt bei dir. Und glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Gott möchte dich trösten. Und trotzdem sind solche Sätze normal. Vielleicht hast du es selber schon mal gesagt oder sogar gedacht, Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre das nicht passiert. Herr, warum ist das passiert? Gott, du hättest es verhindern können. Das ist, was Martha zu Jesus sagt. Jesus, wenn du hier gewesen wärst, du hättest es verhindern können, dass mein Bruder gestorben ist. Aber Martha sagt direkt im gleichen Atemzug, Vers 22, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, wird er dir geben. Und Lazarus steht wieder auf und lebt. Er kommt aus dem Grab raus. Wir lesen im Johannesevangelium von 7 großen Wundern. Das erste Wunder im Johannesevangelium passiert auf einer Hochzeit. Jesus macht Wasser zu Wein. Erste Wunder ist auf einer Hochzeit. Und das größte und letzte dort verzeichnete Wunder ist auf einer Beerdigung. Lazarus steht von den Toten wieder auf. Und endgültig besiegt er den Tod durch seine Auferstehung am Kreuz. Oder durch den Tod am Kreuz und die Auferstehung am Ostern. Wo er den Fluch des Todes besiegt hat. Das, was wir Ostern feiern, oder? Neues Leben, der Tod ist besiegt, die Macht des Todes ist besiegt. Und jetzt denkst du vielleicht, auch wenn die Geschichte liest, so, ja gut, Lazarus, na, er sagt, ich bin das Leben, die Auferstehung. Lazarus ist ja aber auch wieder gestorben. Und er hat aber gesagt, hey, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben. Um das genauer zu betrachten, muss ich nochmal zeigen, was für Wörter es gibt für Leben. Es gibt noch ein anderes noch im Griechischen, aber das sind so die beiden Worte, die eigentlich benutzt werden. Jesus ist das Zoe-Leben, also das untere, das zweite. Jesus ist das Zoe-Leben und nicht das Bios-Leben. Bios kennt ihr aus Biologie, ja, ist quasi das irdische, zeitlich begrenzte Leben. Und es ist auch interessant, Bios wird auch benutzt, zum Beispiel um zu sagen, ein Vermögen. Mein Vermögen, was ich habe, oder mein Geld, was ich habe, ist auch, nennt man auch Bios, weil es mit Anstrengung verdient worden ist, ne? Also mit Arbeit. Also es ist eigentlich etwas Lastendes und was Schweres ist dann der Bios. Und Zoe ist das wahre göttliche Leben, das ewige Leben. Und wir lesen immer, ist komisch, dass wir im Deutschen einfach nur ein Wort dafür haben und im Griechischen allein in der Bibel 3 unterschiedliche Worte benutzt werden von Leben und auch alle 3 eine unterschiedliche Bedeutung eigentlich haben. Komisch. Und immer wenn wir davon lesen, dass Jesus sagt, hier zum Beispiel, ich bin das Leben und die Auferstehung, sagt er nicht, ich bin der Bios, ich bin das irdische Leben und die Auferstehung, sondern ich bin das Zoe, das wahre göttliche Leben, das ewige Leben. Und Jesus schenkt uns dieses ewige, wahre Leben, weil er den Tod besiegt. Paulus nennt das auch den letzten Feind. Der letzte Feind im Korintherbrief sagt er, der letzte Feind ist der Tod. Und alle Feinde werden Gott, Jesus, unterliegen. Und der letzte Feind ist der Tod. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Schreibt er im Korintherbrief. Denn dank Jesus hat der Tod ein Ablaufdatum. Weil wir eines Tages auferstehen werden und leben werden. Und nicht dieses irdische Bios in unserem irdischen Körper. Ich bin jetzt 36, Rückenschmerzen und keine Ahnung, man merkt es so langsam. Morgens beim Aufstehen, ich will dieses irdische Leben, den irdischen Körper will ich gar nicht haben, auf ewig. Sondern ist das Zoe, das ewige und wahre Leben in voller Herrlichkeit, wo der kaputte Körper, der immer mehr zerfällt, weg ist und keinen Bestand hat. Dank Jesus hat der Tod ein Ablaufdatum. Offenbarung 21, das ist einfach, wo es vollendet ist. Wir lesen, das Ende der Heilsgeschichte ist das, by the way, der Anfang, wir lesen Garten und Eden, diesen Zustand möchte Gott wiederherstellen. Genau wie es damals war, die Menschen leben im Angesicht des allmächtigen Gottes. Und diesen Zustand möchte er wiederherstellen. Und wir lesen Offenbarung 21, lesen wir, dieser Zustand ist wiederhergestellt. Vers 3, und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben. Kein Leid und kein Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Wunderschön. Und unsere älteste Tochter, die Tabitha, war bei der Geburt, also sie war im Bauch ein Zwilling, ist als Zwilling aufgewachsen und ihre Zwillingsschwester, die Talia, die ist bei der Geburt gestorben oder hat es nicht geschafft. Und sie ist jetzt fast 6 Jahre alt und wir haben immer versucht, so früh wie möglich unserer Tochter das zu erklären und ihr auch zu sagen, hey, du hast eine Schwester, die ist gestorben bei der Geburt, haben einen Namen, weil dieses Kind, dieses ihre Schwester am besten kennt. Die war ja im Bauch gemeinsam mit ihrer Schwester, ja, Kopf an Kopf. Sie weiß ja, dass irgendetwas fehlt. Ne? Wenn ihr mit Zwillingen sprecht, selbst wenn die ganz früh schon absterben, haben trotzdem Zwillinge immer die Schwierigkeit, allein zu sein, vielleicht auch allein einzuschlafen. Und bei ihr war es ja sogar bis zur Geburt. Und deswegen versuchen wir hier so früh wie möglich und auch jetzt so offen wie möglich darüber zu reden. Hey, du hast eine Schwester, die ist gestorben, aber die ist jetzt bei Gott. Die ist bei Jesus. Und wir haben ein Bild von der Talia im Esszimmer. Und jedes Mal, wenn die Tabitha auch auf das Bild guckt, und sie freut sich immer und sagt immer, das ist meine Schwester, das ist die Talia. Und die Hoffnung, die sie hat und sagt so, hey, die ist jetzt schon bei Jesus. Eines Tages sind wir auch bei Jesus und dann dürfen wir unsere Schwester Talia oder sie darf ihre Schwester Talia wiedersehen. Wir dürfen unsere Tochter Talia kennenlernen und wiedersehen. Wo, keine Ahnung, ihre Uroma gestorben ist und zu wissen und zu sagen immer wieder, eines Tages sehe ich sie wieder. Dann komme ich an einen Ort, wo sie schon ist. Und natürlich vermisst sie ihre Schwester. Sie kennt sie am besten. Trotzdem hat sie die Hoffnung, ihre Schwester eines Tages zu sehen. Paulus schreibt es im Philipperbrief sehr radikal. Denn der Inhalt meines Lebens ist Christus und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Für uns, wenn wir das heute lesen, puh, ganz schön krass. Und Paulus schreibt das, Philipperbrief, da stand er unter Lebensgefahr. Es hätte sein können, das hat er im Gefängnis geschrieben, es hätte sein können, dass er nicht mehr lebend aus diesem Gefängnis rauskommt. Das wusste er. Das heißt, da war die Gefahr, dass er sogar umgebracht wird. Ja, und wenn ihr den Philipperbrief mit diesem Kontext lest, sehr schön. Und da sagt er direkt am Anfang, denn der Inhalt meines Lebens ist Christus. Und deshalb ist Sterben für mich ein Gewinn. Diese Hoffnung zu haben. Aber Gott zwingt niemanden in dieses Leben rein. In dieses Zoe-Leben, in dieses ewige Leben. Er sagt selber, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das sind Worte von dem Sohn Gottes, von Jesus. Das sind nicht meine Worte, die ich irgendwie sage, sondern Jesus hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er zwingt dieses Leben keinen auf. Und deswegen müssen wir eine Entscheidung treffen. Diesem Leben geht Glauben voran. Glaubst du, dass Jesus beim Tod am Kreuz und die Auferstehung den Fluch des Todes besiegt hat, damit wir wahres, ewiges Leben erhalten. Und er wünscht sich, dass wir alle dieses Leben erhalten. Aber es ist eine Entscheidung, die von uns getroffen werden muss. Wer an mich glaubt, wird ewig leben. Und vielleicht sitzen hier auch Leute, die diese Entscheidung noch nie getroffen haben, die vielleicht nicht dran glauben, dass Jesus diesen Tod besiegt hat. Und ich möchte dich ermutigen, ich möchte dir sagen, es ist ganz einfach, Gott zu begegnen. Und es ist ganz einfach, Gott kennenzulernen. Und er möchte dich kennenlernen. Und er möchte dir begegnen. Und das geht nicht mit einem Gebet irgendwie, mit einem Übergabegebet, was man jetzt irgendwie spricht. Sondern der erste Schritt ist, die Augen zu schließen und zu beten und zu sagen, Jesus, hier bin ich. Zeig mir, wer du bist. Wir können an jemanden glauben, dem wir nicht selber begegnet sind und der sich uns nicht selber offenbart hat. Gott ist sein Leid nicht egal. Und dank Jesu Tod, dank Jesu Tod und Auferstehung, hat der Tod ein Ablaufdatum. Und ich möchte noch zum Abschluss beten. Und Jesus, ich danke dir für dieses wahre Leben. Ich danke dir, dass dieses wahre Leben jetzt schon beginnt. Ich danke dir, auch wenn wir solche schlimmen Geschichten oder solche schlimmen Sachen hören, die hier in dieser Welt passieren, tagtäglich, dürfen wir trotzdem wissen, dass wir schon dieses wahre Leben haben und wissen dürfen, dass dieses Bios-Leben nur begrenzt ist und du wahres Leben für uns hast, ewiges Leben, Leben im Überfluss, was wir uns gar nicht vorstellen können, aber was voller Herrlichkeit ist in deiner Gegenwart. Zu wissen, dass du unter uns Menschen wohnst. Du bist auch heute hier, aber dich von Angesicht zu sehen. Ich bete für Menschen, die, für jeden, der das noch nicht erlebt hat. Ich bete für dich, der du vielleicht noch keine Begegnung mit diesem lebendigen Gott hat. Mit diesem Sohn Gottes, der von sich sagt, dass er das Leben und die Auferstehung ist. Jesus, ich bete, dass du ihnen begegnest. Ich bete, dass du ganz konkret heute noch, diesen Tag über, Menschen begegnest, die beten, Jesus, hier bin ich. Zeig dich mir. Zeig mir, wer du bist. Ich bitte dich, dass du mit deiner Liebe und mit deinem Frieden diesen Menschen begegnest, in einer Welt voll Tod, voll Krankheit, voll Naturkatastrophen, voll Dingen, die wir nicht verstehen können, auch und trotzdem zu wissen, dass du da bist und uns dieses Leben schenkst auch. Und ich bete auch für Trauer, ich bete für Leid, ich bete für Tränen, die vergossen werden. Ich möchte dir Mut zusprechen und dir wirklich sagen, Gott sieht jede Träne, die du weinst. Jede, die du heute noch weinst, die du gestern geweint hast, heute Morgen. Und Jesus schmerzt es wirklich zu sehen und es macht ihn zornig zu sehen, was der Tod für eine Macht bei uns hat. Und er tröstet uns. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden, zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.